Lukas, kannst du dich noch daran erinnern, als du mich das erste Mal gefragt hast, ob wir zusammen das Filmmagazin machen wollen?
Nee.
Das war ein wunderschöner Moment. Du hast dir die Rose, das Rosenbett ausgelegt, hast dich hingehockt und dann diese wichtige Frage gestellt.
Wirklich?
Ja.
Willst du mit mir das Filmmagazin machen?
Ja.
Leichter Hinweis, wie immer in unseren Intros. Eigentlich kennt man das Thema ja schon, weil man den Titel liest.
Es gibt bestimmt auch Leute, die einfach die nächste Folge einfach anklicken und gar nicht durchlesen, was ist, weil
das
die wollen eh nur uns hören.
Ja, genau.
Und deswegen, die sind dann jedes Mal auch gespannt, wie das Intro aussieht und da ein bisschen mitzurinkeln.
Absolut. Herzlich willkommen. Wir sind beim Filmmagazin, wie ihr im Intro schon gehört habt, wie ihr auf dem Podcast-Cover gesehen habt. Wir sprechen über Filme und das tun wir heute mal wieder draußen. Also
ihr hört es vielleicht ein bisschen auf.
Ja, man hört es mit Sicherheit. Also hier sind einige Vögel in den Bäumen um uns rum. Wir sind am Rand der Dresdner Heide. Das, was da im Hintergrund rauscht, ist der Feierabendverkehr. Für die irgendwie dieses Jahr erst dazugestoßen sind, wir sind dieses Jahr das erste Mal wieder draußen. Das machen wir im Sommer tatsächlich häufiger, weil...
Also jetzt ist es regelmäßig, glaube ich, weil jetzt ist das zweite Mal im Sommer, also das zweite Sommer.
Genau, es ist der zweite Sommer.
Fürs Filmmagazin und deswegen ab jetzt ist es regelmäßig.
Ab jetzt machen wir das jeden Sommer. Immer wenn es schön ist und wenn es das Wetter hergibt, nehmen wir unseren Podcast draußen auf, einfach weil es schöner ist, in der Natur zu sitzen und aufzunehmen. Wenn euch das stört, dann... Ja, selbst schuld.
Aber bisher tatsächlich war die Qualität ja immer echt recht gut.
Ich denke auch.
Und wir hatten noch immer Glück gehabt. Ich kann mich das letzte Mal daran erinnern.
Das stimmt.
Zwei Minuten später richtig geregnet. Oh ja. Aber so richtig, richtig
wir haben krass. Wir haben die Aufnahme abgeschlossen, unsere Sachen verpackt und plötzlich, also wirklich härtester Sommerregen ever.
Sieht bisher nicht danach
bisher
aus.
Bisher nicht, nee. Also jetzt wirklich tolles Wetter hier bei uns. Und wir hoffen es bei euch auch. Und wenn nicht, also am Sonntag, wenn diese Folge erscheint, da soll es ja sonst irgendwie 34 Grad werden. Uff.
Ja, schön 1000 Grad.
Na gut.
Deswegen, vielleicht hilft euch da dieser Podcast, auch wenn es ein heißes Thema trotzdem ist.
Oh ja. Genug über das Wetter geredet. Lass uns mit der Folge anfangen. Nee, erstmal müssen wir kurz noch uns vorstellen. Ey, wir haben schon wieder angefangen, ohne uns vorzustellen.
Ja, die Leute haben bestimmt das schon wieder vergessen, weil sie die anderen Folgen nicht gehört haben. Jetzt zum ersten Mal dabei. Deswegen, ich bin der Martin.
Und ich bin der Lukas.
Und wir sind das Filmmagazin. Wir sprechen einmal in der Woche über Filme.
Ja.
Und ihr könnt uns auch sehr gerne selber Themenvorschläge geben oder wo wir als nächstes hingehen sollen.
Ja,
wir sind jetzt drinnen im Podcast schon gewesen und jetzt einmal draußen. Vielleicht kennt ihr noch andere Orte, wo man Podcasts aufnehmen kann.
Ja.
Deswegen schreibt uns das einfach über Instagram. Dort am liebsten mal gucken, ob wir dann auch bald bei Threads sind.
Ja.
Das ist ja noch nicht in der EU freigegeben. Leider die EU mit ihrem verdammten Datenschutz.
Ja, ja, ja.
Noch nicht so weit, aber sobald das ist, sind wir bestimmt auch bei Threads.
Ich muss sagen, ich habe Bock. Ja. Ich habe Bock auf Threads. Nee, jetzt mal ohne Witz. Ich freue mich so ein bisschen drauf. Ich weiß, es ist von Meta und es ist auch nicht unbedingt besser. Aber
gut, wir haben schon Instagram jetzt empfohlen.
Nachdem mir der verdammte Elon Musk Twitter weggenommen hat, freue ich mich auf ein Tool, mit dem ich dann wieder arbeiten kann.
Ohne Begrenzung, ohne Tweet-Begrenzung oder Thread-Begrenzung. Deswegen, genau. Aber ich glaube, so
ohne Thread-Begrenzung.
dann wären wir eigentlich durch, oder? Mit der Vorstellung?
Ich denke, genau. Also Instagram hast du erwähnt. Mail at filmmagazin.audio kann man uns noch schreiben. Und auf filmmagazin.audio kann man auch kommentieren. Das ist schön. Und die Glocke hat geläutet und wir fangen mit dem Thema an. Ihr habt es am Intro schon gehört.
Hochzeiten.
Es soll heute um Weddings gehen.
Ja, weil wir sind zusammen bald im nächsten auf einer Hochzeitsfeier.
Eigentlich wollte ich sagen, komplett anlasslos reden wir heute.
Nee. Wir müssen auch schon erklären, wie wir da hingekommen sind.
Ja, wir sind zusammen auf einer Hochzeitsfeier.
Und waren davor auch schon in diesem Jahr schon auf einer Hochzeit?
Ja, jeweils ohne einander sozusagen. Ja. Jetzt zusammen. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, uns fällt nichts Besseres ein und reden halt über Hochzeiten im Film.
Aber das ist tatsächlich, also wenn man sich wirklich mal anschaut, wie viele Filme es gibt, die sich irgendwie mit Hochzeiten entweder primär beschäftigen oder dass zumindest irgendwie im Verlauf der Story wenigstens eine kleine Rolle spielt, dann sind das echt schon verdammt viele.
Oh ja. Also ich habe auch recherchiert und es gibt natürlich so ein paar, die hängen geblieben sind, aber ey, wow. In jeder zweiten Serie vor allem auch, wo Charaktere ein bisschen länger dabei sind und wo es so Love-Stories gibt, in Sitcoms vor allem, und da wird sicherlich heute auch noch drüber zu reden sein. Also es scheint so zu sein, dass Hochzeiten das große Ding sind.
Ja, ich glaube, das kann man schon als eine These dann herausstellen, dass sich Hochzeiten und Film sehr gut zusammen funktionieren, weil die Hochzeit so ein Höhepunkt ist. weil das ist so perfekt dramaturgisch, funktioniert das perfekt, weil es sind große Erwartungen, die geschürt werden. Es muss irgendwie der beste Tag des Lebens sein. Die ewige Liebe wird geschworen. Es gibt ja quasi Higher Stakes, gibt es eigentlich gar nicht. Mhm. Deswegen, das lässt sich ja perfekt in einem Film auch erzählen, wo das dann auf irgendeinen Höhepunkt hinausläuft oder dass eben dann der Höhepunkt ist, der dann wieder auch abfällt, weil irgendwas schief geht. Oder halt dann wie bei einer Serie genau eben sich das lange aufbaut. Deswegen sehen wir, glaube ich, so viele Hochzeiten auch im Film und in Serien.
Ich würde auch vielleicht noch ein Stück weitergehen mit der These. Können wir dann an den Beispielen noch so ein bisschen drüber debattieren. Ist eine Hochzeit der Endpunkt von einer Beziehung?
Oha.
So wird es ja auch häufig dargestellt. Ja. Weißt du, die ganze Zeit hast du so, kommen sie zusammen, kommen sie nicht zusammen. Es gibt hin und her, es ist spannend, sie lernen sich kennen, sie lernen sich lieben. Und die Hochzeit ist dann sozusagen das Ende.
Ja, und dann hört es auf.
Dann kommt nichts mehr, dann kommt nicht mehr viel.
Wo es gibt ja auch viele Filme, die dann auch durchaus das in der Mitte haben, die Hochzeit, und dann der Abfall kommt. Dann quasi, dass das, die sich auseinanderleben, ist zum Beispiel Wolf of Wall Street, können wir als ein Beispiel. Da passiert ja das Kennenlernen von Leonardo DiCaprio und Margot Robbie
so
in den ersten Dreiviertelstunde ungefähr. Ja. Und dann sieht man eigentlich, wie diese Ehe nach und nach eigentlich auseinanderbricht.
Wie gesagt, ich habe den immer noch nicht gesehen. Ne?
Stimmt. Deswegen, aber da kann ich nicht mehr. Aber es gibt ja, ich glaube, gerade auch bei vielen Gangsterfilmen, zum Beispiel auch Scarface, das zum Beispiel auch so. Da ist dann häufig auch der Niedergang des Hauptcharakters wird gleich verbunden auch mit dem Niedergang der Ehe. Das hat man ja auch in Der Pate.
Das stimmt, Der Pate hat ja natürlich auch, spielt die Hochzeit natürlich auch eine zentrale Rolle, vielleicht sogar als Starter von dieser ganzen Trilogie, das stimmt. Ja gut, also das sind erstmal unsere Eingangsthesen vielleicht so ein bisschen und die werden wir dann noch versuchen jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen auszudifferenzieren.
So, Lukas, dann gib mir mal den ersten Filmserie, die dir irgendwie, wo du sagst, deine Hochzeit war besonders.
Ja, was willst du denn, Film oder Serie?
Ich will immer mal eine Serie.
Und willst du da eher eine Sitcom oder willst du eine andere, eine Dramaserie?
Gib mir eine Sitcom.
Dann gebe ich dir eine Sitcom. Und da habe ich nämlich eine gewählt, die so ein bisschen auf der einen Seite eine Ausnahme ist, was sehr schade ist, und auf der anderen Seite trotzdem sehr repräsentativ für Sitcoms. Also in Sitcoms gibt es unglaublich viele Hochzeiten. Ne? Also wir haben und lang erwartete Hochzeiten. Wir haben in How I Met Your Mother haben wir Hochzeiten. Wir haben Hochzeiten in The Big Bang Theory natürlich, wir haben also in Friends, in fast allen großen Sitcoms und auch in Modern Family. Also eine tolle Sitcom, ist natürlich sehr humoresk auch angehaucht, kann man sagen. Ein Humor, der mir sehr gut gefällt. Sehr lustig und ich habe mir, da gibt es auch mehrere Hochzeiten, und ich habe mir die von Mitch und Cam ausgesucht, weil die ungewöhnlich ist, denn es gibt relativ wenige diverse Hochzeiten in Sitcoms. Also ein schwules Pärchen, das auch, ich sag mal, vor allem bei dem Patriarchen der Familie, wenn man ihn so nennen kann, kann man ihn natürlich nicht, weil sie diese Rolle natürlich auch bricht, aber die es natürlich auch da nicht so einfach haben, dass er die Beziehung auch akzeptiert, wobei er sie eigentlich schon lange akzeptiert hat, wenn man mal ehrlich ist. Und diese Hochzeit ist normal für eine Sitcom eigentlich erzählt. Also was für so eine humorige, weil am Ende sie entscheidet, das ist lange klar, dass sie irgendwann heiraten wollen. Sie kann natürlich nicht groß genug sein und am Ende geht alles schief und am Ende ist es trotzdem toll, weil es wird sich sozusagen besonnen auf die Liebe zwischen den beiden und dann ist natürlich alles ganz schön und die Familie ist dabei und das ist ja sowieso das Wichtigste und dieses ganze Pompöse spielt gar keine Rolle. Vielmehr muss man zu dieser Hochzeit eigentlich auch gar nicht sagen. Sie ist im Prinzip auch ein Abziehbild von fast jeder Sitcom-Hochzeit, auf die lange hingearbeitet wird, und auf der anderen Seite ist sie halt besonders einfach nur, weil es zwei Männer sind, die da heiraten. Und das ist
ja eigentlich auch noch ziemlich selten.
Ja, und das ist halt auch schade, dass das so selten ist, ne? Weil das ist vielleicht auch so ein Merkmal von vor allem Hollywood-Hochzeiten. Sie sind oft sehr weiß und sehr heterosexuell.
Ja, das muss man sowieso. Ich wäre vielleicht auch so eine These, sind Hochzeiten nicht sowieso sowas sehr Konservatives?
Ja.
Also es ist ja auch sehr, oder auf jeden Fall sehr geprägt durch konservative Weltbilder.
Ja.
Also gerade unsere Vorstellung, unsere westliche Vorstellung von der Hochzeit, wie die auszusehen hat, die ist ja sehr geprägt davon, was Konservative sich auch mal überlegt haben, was die Kirche sich überlegt hat. Da kommt ja nun mal die Hochzeit.
Ja.
Dadurch ist es ja einfach was sehr altertümliches, auch wenn es ja so viele andere Hochzeitsarten auch noch gibt, die jetzt im afrikanischen, östlichen Bereich existieren, die man ja nicht so häufig sieht, zumindest wir nicht.
Ja, genau. Und dann hat es natürlich auch, die man in Hollywood so gar nicht, sieht. Und dann hat natürlich auch vieles, habe ich gelesen, damit zu tun, wie also viele Bräuche, die man auch in amerikanischen Hochzeiten sieht, basieren auch auf dem, also auf dem 19. Jahrhundert und dem Amerika des 19. Jahrhunderts, wie dort Hochzeiten gefeiert worden sind. Und natürlich hat sich da viel verändert und vermischt und so weiter. Und jetzt kommen ja auch immer mehr andere Traditionen mit rein und werden wahrgenommen und so weiter, das, was ja schön ist. Aber ist es eine Entwicklung drin. Das ist ja auch immer interessant, sich anzugucken. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, dass ich, was diese Hochzeitsthematik angeht, eigentlich so gut wie gar keine wissenschaftlichen, also filmwissenschaftlichen Artikel dazu gefunden habe. Es gibt so, ein Buch, wo ein Artikel dazu drin ist von 2009 oder so. Aber so richtig so eine Betrachtung über, wie sich Hochzeiten in Filmen verändert haben, schwierig. Zumindest auf den, also ich habe lange gesucht gestern, irgendwie noch eine Stunde, anderthalb oder so. Ist jetzt keine tiefgehende Recherche, aber trotzdem geguckt und nichts weiter gefunden. Obwohl das eigentlich ein total spannendes Feld wäre, glaube ich.
Wäre dann auch mal spannend, ab wann es auch angefangen hat, man dieses Hochzeitsnarrativ aufzubrechen.
Ja.
Aber es gibt ja auch sehr viele Beispiele, dass eben eine Hochzeit auch anders dargestellt werden kann. Ja. Oder es eben irgendwie erzählerisch gebrochen wird. Und ob das irgendwann mal, ob das schon immer so war oder ob das erst dann jetzt quasi in der neueren Erzählung so angefangen hat.
Im Bollywood-Kino spielen Hochzeiten natürlich auch eine total wichtige Rolle. Da habe ich auch gesehen, da haben sich schon Autorinnen und Autoren damit befasst so ein bisschen. Aber ich finde, man kann daran gut immer auch so kulturelle Tendenzen eigentlich ab oder filmerzählerische Tendenzen, filmkulturelle Tendenzen ablesen. Könnte man, wenn man da mal irgendwie wirklich mal quantitativ gucken würde und dann qualitativ auch, was hat sich verändert? Also an die WissenschaftlerInnen unter euch hier, Thema für eine Bachelorarbeit.
Auch oder Masterarbeit auch gerne.
Oder Masterarbeit. Wir liefern ja eigentlich immer gute...
Noch habe ich keine gesehen, die auch wirklich dann gemacht wurde, aber wenn ihr mal mitschreibt, es gibt echt einige gute Ideen.
Ja.
Deswegen würde ich gleich mit meinem weitermachen, weil das wäre dann in eher die Brechung. Du hast ja jetzt eine Wunschvorstellung von der Hochzeit, wie sie natürlich auch, wenn es Probleme gibt oder was schief geht, aber trotzdem pompös ist.
Ja. Und Happy End am Ende.
Wo es kein Happy End gibt und das eine Serie ist, wo es in jeder Staffel eine große Hochzeit gibt und die immer schlimm ist, auf irgendeine bestimmte Art und Weise, ist in Succession. Mhm. Die Serie habe ich jetzt vor kurzem komplett durchgeschaut.
Ja.
Die ist ja jetzt in 2023 mit der vierten Staffel zu Ende gegangen. Mhm. Die große HBO-Serie um ein Medienmongul quasi nach Fox News Media aufgebaut, also Rupert Murdoch, der heute 91 Jahre, glaube ich, jetzt schon ist. Und quasi immer noch der Chef von Fox News ist und quasi hinter ihm aber drei Kinder stehen, die alle so um das Erbe kämpfen und halt man nicht weiß, sobald Rupert Murdoch mal nicht da ist, wer übernimmt das dann eigentlich? Ja. Und diese Serie Succession hat sich dieses Beispiel mal genommen und daraus dann halt über vier Staffeln das Ganze erzählt. Also fiktiv, aber schon sehr nah dran an Rupert Murdoch und auch von realen politischen Verhältnissen in den USA erzählt. Das heißt, reiche Leute streiten sich um noch mehr Geld.
Noch mehr Geld,
im Prinzip so und um ein Medienimperium. Kurz zusammengefasst.
So ein bisschen wie die Debatte um das Elterngeld.
Ja, genau.
Oh, haben wir uns Feinde gemacht, glaube ich. Oder auch nicht.
Oder auch nicht, glaube ich nicht. Und da, wie gesagt, in jeder Staffel gibt es eigentlich eine Folge, die sich um eine Hochzeit dreht. Und die ist aber schon ab der ersten Minute, geht es nicht um die wahre Liebe oder so. Ja. Das ist eigentlich immer nur eine strategische Hochzeit.
Ja.
Weil sich Familien oder Charaktere verbünden, sich in die Familie einheiraten.
Wie beim Adel eigentlich früher.
Eigentlich exakt wie beim Adel. Jetzt zum Beispiel die erste Hochzeit in der ersten Staffel. Da ist im Prinzip die Tochter des Medienmonguls Siobhan. Roy heiratet dann jemand eigentlich aus dem niederen Stand, wenn man so will. Jemand, der nicht direkt vom Geldadel kommt oder von altes Geld irgendwie hat, sondern relativ aus der Mittelklasse stammt und sich quasi hochgearbeitet hat und sich dann einheiratet. Er wird auch so von der anderen Familie auch genauso behandelt, dass er halt kein echter Roy ist und kein echter reicher Mensch ist.
Ja.
Dann aber quasi sich hochhochzeitet in das Geld.
Das ist der Fachbegriff.
Man merkt schon gleich auch ab der ersten Folge, dass diese Beziehung zwischen Tom und Schiff komplett dysfunktional ist und toxisch ist.
Mhm.
Und auch quasi in der Hochzeitsnacht Siobhan ihrem jetzt getrauten Ehemann erzählt, dass sie eigentlich gerne eine polyamore Beziehung hätte.
Ja, schön.
Und das vorher noch nie zur Sprache war und erst dann in der Hochzeitsnacht quasi erzählt wird.
Ist mal so, wenn ihr eine polyamore Beziehung wollt, was ja
absolut jeder okay ist,
absolut okay ist, Dann aber eröffnet das eurer Partnerin, eurem Partner nicht erst in der Hochzeitsacht,
ja,
bitte.
Das wäre ja ziemlich cool. Man merkt dann relativ schnell, dass Thomas halt dann eigentlich eher in so das Punching Bag lange Zeit in der Serie. Das heißt, er muss immer viel, also er teilt auch sehr, sehr viel aus, muss man sagen, aber er nimmt auch, muss sehr, sehr viel auch einstecken. Und er hat das quasi auch selbst nie, oder man weiß, man kriegt es ab dem ersten Moment mit, dass er das eigentlich gar nicht so wollte. Mhm. Und dann aber natürlich dann in dem Moment sagt, ja, ist okay, Polyamor finde ich mega gut und so.
Ja, na klar.
Deswegen, das ist zum einen. Und dann ist bei jeder dieser Hochzeiten, die im Nachverstehen, ist eigentlich immer das Business an erster Stelle. Also sie machen auch immer Business während der Feierlichkeiten. Das läuft eigentlich immer im Hintergrund weiter. Das, wenn die halt irgendwie auch in der ersten Staffel sind, in einem Schloss natürlich, was sie sich geleistet haben mit hunderten Angestellten, die sich um das Essen und um die Bedienung kümmern. Aber eigentlich geht es immer um den nächsten Geschäftsziel, der gerade eingefehlt wird. Da haut auch der Vater oder die Söhne hauen auch immer mal wieder während der Hochzeit ab, um jetzt mal den nächsten Deal irgendwie einzufädeln. Also das ist dann immer, die Hochzeit hat komplett ihre gesamte Romantik verloren. Ja. Also da ist nichts Romantisches mehr übrig.
Da musste ich gerade auch wieder an einen Paten denken. Also du kommst ja am Hochzeitstag meiner Tochter zu mir.
Und selbst da hat es aber noch was Edles, weil da ist ja der Pate, der Corleone, Vito Corleone will ja noch. Also der denkt ja noch an seine Tochter und will noch, dass die einen schönen Abend hat. Ja. Und er will eigentlich will er kein Business machen, aber er muss es.
Genau.
Aber jetzt Logan Roy, der Medienmogul, dem ist das eigentlich scheißegal.
Ja.
Also der ist auch selber absolut toxischer Vater, der seine Kinder wie Scheiße behandelt hat und immer noch Scheiße behandelt.
Ja.
Und den interessiert das gar nicht. Der ist quasi nur bei der Hochzeit, weil das muss.
Mhm.
Ja, das äußert er auch mehrmals. Und in die letzte Hochzeit in der vierten Staffel, die ist dann nochmal eine besondere Steigerung davon, weil da passiert quasi auf einer Hochzeit, so viel spoilere ich mal, in Todesfall, der im Mittelpunkt steht und quasi dadurch komplett die Hochzeit eigentlich nicht mehr im Vordergrund stehen kann, aber es trotzdem irgendwie muss, weil es ist eine Hochzeit, irgendwie müssen wir uns trotzdem noch jetzt, wir heiraten jetzt mal trotzdem und irgendwie wird trotzdem über...
Jetzt sind wir einmal da.
Jetzt sind wir einmal da und über Telefon wird dann versucht, noch alles irgendwie zu regeln, aber da ist dann quasi auch die Hochzeit nur noch im Hintergrund und ist wirklich komplett eigentlich austauschbar geworden. Ja. Das finde ich dann auch nochmal eine sehr interessante Art und Weise, weil auch wenn es viermal quasi die gleiche Art von Scheiß-Hochzeit ist, die man in dieser Serie sieht, aber jedes Mal eine andere Abstufung davon.
Jedes Mal ein anderes Bild. Okay, wenn wir einmal bei Scheißhochzeiten sind, dann mache ich gleich weiter und hab wieder eine Serie, und zwar wieder mal Grey's Anatomy. Also ich meine, gut, in 18, weiß nicht, 19, 20, keine Ahnung, wie viele Staffeln jetzt kann
man ja einiges. Wie viele Hochzeiten sind ungefähr?
Viele, ich habe nicht gezählt, aber es gibt sehr viele.
Oh, das weiß ich nicht.
Da müssten jetzt Hardcore-Fans jetzt mal einspringen, aber es sind bestimmt... Also ich würde sagen, wenn mir jemand sagen würde, da waren 10 Hochzeiten in der Serie, würde ich es glauben.
Das glaube ich.
Weil es sind einige. Also mir fallen jetzt 3 oder 4 schon ein und ich habe es ja nur so nebenbei geguckt. Nein, ich habe auch eine gescheiterte Hochzeit, aber aus anderen Gründen als deine. Und zwar die aus der dritten Staffel zwischen Christina Yang und Preston Burke.
Mhm.
Weil da wurde dann sozusagen auch so ein klassisches Narrativ, die Braut im weißen Kleid am Altar stehen lassen. Aber vielleicht nicht aus den Gründen, aus denen sonst oft erzählt wird, nämlich, oh, der kriegt hier Schiss und was weiß ich, der traut sich dann nicht mehr, sondern aus anderen Gründen. Und zwar auch so ein bisschen, weil Dinge zu spät aufgefallen sind. Also erstmal muss man sagen, diese Hochzeit oder zumindest dieser Ausgang der Hochzeit, der stand wahrscheinlich am Anfang der Serie, am Anfang der Staffel noch nicht fest, weil das den Hintergrund hatte, dass der Schauspieler von Preston Burke, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, der ausscheiden musste oder sein Vertrag nicht verlängert worden ist, weil er sich Isaiah Washington hatte auch nochmal einen Auftritt, weil er sich homophob geäußert haben soll gegenüber einem anderen Crewmitglied und deswegen wurde der Vertrag von ABC nicht verlängert. Man hat ihn dann aber irgendwie in der 10. Staffel oder so oder in der 11. nochmal dazugeholt, um den Arc von Christina zu beenden. Er hat dann wohl auch danach eine Therapie gemacht und hat sich mit Lesben- und Schwulenverbänden getroffen und so weiter. Ne?
Etwas geläutert.
Möchte er das? Kann ich nicht einschätzen, aber, diese Vorwürfe auf jeden Fall gab es damals und das war ja, wenn ich mal, 3. Staffel, das muss 2005 gewesen sein. Irgendwie. So in der Dreh auf jeden Fall. Seitdem ist ja auch einiges Wasser Welcher Fluss fließt in Seattle da runtergeflossen?
Der Seattle,
der Seattle, der, Seattle
der,
River.
Der Sal.
Der, genau. Der, oder der Space, Space Needle River.
Space Needle River, ja.
Ja, egal. Auf jeden Fall wurde sein Vertrag nicht verlängert. Das heißt, am Ende dieser Staffel musste irgendwas passieren. Mhm. Und da stand eben diese Hochzeit an zwischen Christina und Preston. Und die hatten vorher schon so ein paar Probleme, sage ich mal. Die mussten dann, also solche Sachen haben die dann gemacht, als sie sich entschieden hatten zu heiraten, wie die Eltern gegenseitig kennenlernen. Und das war super Stress für jeweils den anderen oder die andere. Wobei ich mir so denke, das wären vielleicht auch Sachen, die man machen sollte, bevor man sich entscheidet zu heiraten. Aber ja, gut, diese Entscheidungsfreiheit hat natürlich auch nicht jeder, gerade wenn die Eltern irgendwie auf einem anderen Kontinent leben oder so, ist schon verständlich. Aber ja, auf jeden Fall haben sie im Zuge dieser Hochzeitsvorbereitung gemerkt, oder er sagt, er hat gemerkt, er hat versucht, viele Sachen, viele Eigenschaften auf Christina zu produzieren, die er an ihr gewollt hat, aber wie sie einfach nicht ist. Und deswegen hat er sie dann halt stehen lassen und ist weg. Mhm. Man halt auch sagen muss, hey Leute, wirklich, vielleicht auch vorher. Und weil das kann natürlich, also das ist eine interessante dramatische Geschichte für so eine Serie und ein Plot-Twist, aber im echten Leben ist das halt, kann das für eine Person auch ein Trauma sein.
Super. Ne? Ich meine, es gibt auch super viele Reality-TV-Serien, die halt so aufgebaut sind, ja, dass man irgendwie jemanden heiraten muss, weil den kennt man erst seit 2 Wochen, daraus ja, erzählt sich dann so die Reality-TV-Serie und dann ist am Ende immer das große Finale.
Ja.
Kommt es denn auch jetzt zur Hochzeit oder wird der Bräutigam oder die Braut stehen gelassen?
Ja.
Und das ist natürlich mega spannend zu erzählen. Ja. Und dann gibt es natürlich auch immer große Gefühle, wenn es funktioniert oder wenn es nicht funktioniert.
Ja.
Aber es ist ja wirklich schon, man weiß natürlich immer nicht bei Reality, ja, wie echt es ist. Aber es kann trotzdem auch sehr traumatisch wirklich sein. Ja. Und es ist wirklich nicht schön.
Also ich glaube, da gibt es dann auch so einen, ohne das statistisch zu belegen zu können, aber da gibt es natürlich auch einen Unterschied zwischen, wie wird es dargestellt und wie ist es echt. Und man lädt diese Hochzeit natürlich in diesen Filmen und Serien auch total auf mit sowas zum Beispiel. Ja. Und ich glaube, das passiert in der Realität relativ selten, dass man stehen gelassen wird am Altar.
Ob dann halt auch da trotzdem die, weil es gibt ja relativ häufig das wirklich in Filmen oder Serien, ob das einen Einfluss hat darauf, wie das dann Personen, die sowas wirklich real machen.
Du meinst, das ist dann sozusagen...
Das inspiriert so ein bisschen,
ja,
ne?
Ja, dass man sagt, okay,
so schlimm kann es ja nicht sein.
In Filmen und Serien passiert das, dann kann das echt auch machen. Ja, okay. Weiß ich gar nicht. Das zu erforschen, also Medienwirkungsforschung,
ja, ist also sowieso super schwierig. Aber fandst du das dann, war das für dich trotzdem logisch erklärt? Wie das jetzt in Grey's Anatomy war?
Ja, nein. Also natürlich, ich sag mal so, wer logische Erklärungen für Plot Twists haben will, der sollte Grey's Anatomy nicht schauen. Ne, also da muss es dann halt in jeder zweiten Staffel dann irgendwie einen Flugzeugabsturz und einen schweren Autounfall und dies und jenes geben. Und der dann passiert dann halt immer den Hauptcharakteren, weil irgendwas muss ja Dramatisches, ganz Schlimmes passieren. Deswegen, das ist für mich halt auch mehr Metapher irgendwie. In den Momenten funktioniert es dann erstaunlicherweise trotzdem irgendwie so. Grey's Anatomy wäre ja auch nicht Grey's Anatomy ohne diesen ganzen Quatsch.
Das stimmt, man will das ja auch so ein bisschen.
Ja, man erwartet ja auch, zumindest ich erwarte ja davon dieser Serie auch keine Deepness. Das ist halt so eine Nebenbei-Durchlauf-Serie. Ne?
Eine Second-Screen-Serie.
Ja, also, ja, doch, ist eine klassische Second-Screen-Serie irgendwie.
Gut, würdest du Junggesellenabschiede mit in den Hochzeitsfilm-Genre mit reinsetzen oder ist das für dich was Separates?
Naja, es gehört ja schon offenkundig irgendwie dann dazu.
Mhm.
Ich habe da auch schön, ich war am Wochenende jetzt tatsächlich mit einem Kumpel in Prag und ich habe in meinem Leben noch nie so viele Junggesellenabschiede gesehen. Also allein am Samstag 40, 50 Junggesellenabschiede Krass. Gesehen haben. Alles, also zumindest so von denen, wo ich sie sprechen gehört habe. Man hat sie oft leider sehr laut sprechen und schreien gehört.
Alles Sachsen?
Deutsche. Nee, Deutsche.
Deutsche, okay.
Also Sachsen weiß ich nicht, einige Sachsen werden dabei gewesen sein, aber Junggesellen und Junggesellinnenabschiede auch.
Ja.
Und zwar in einer Zahl, in einer Lautstärke, wenn die aufeinandertreffen dann noch. Also Prag scheint da echt eine Hochburg zu sein. Und ich denke mir so...
Gut, es ist halt aus Deutschland gesehen relativ nah dran, wenn man jetzt so östlich oder südlich wohnt.
Ja, super schöne Stadt auch, muss man auch sagen. Das Bier ist vermeintlich billig. Ich glaube, dort gibt es auch so direkt auf solche Junggesellenabschiede, die dann irgendwie besoffen reinkommen, Angebot. Da gibt es auch tatsächlich, habe ich gesehen, auf der Straße Leute in so gelben Warnwest, wo ich so dachte, oh, das ist bestimmt Ordnungsamt. Nee, das ist der Recruiter, sag ich mal, für irgendwelche Clubs, die Leute in die Clubs reinziehen sollen mit super Sonderangebot und was weiß ich. Ich weiß nicht,
ob das macht bei dem Publikum Sinn?
Ja, total. Aber ich weiß auch nicht, ob da nicht dann halt auch die Spekulation ist, so ein bisschen, dass dann zumindest, also das habe ich auch schon in den deutschen Städten erlebt, die so auf so feiernde, sag ich mal, Männergruppen fokussiert sind. Oder auch in Spanien auch schon, wo dann die Rechnung am Ende doch höher ist, als man denkt. Das weiß ich nicht genau. Und man muss auch dazu sagen, Prag, von bis mittlerweile. Also man kann für den halben Liter Pilsner Urquell vom Fass, kann man genauso viel oder mehr bezahlen wie in Deutschland, aber auch halb so viel.
Sehr gut. Siehst du, da kriegt er jetzt noch während des Filmmagazins hier noch
ein paar Praxistipps.
Ist sehr gut.
Aber ja, du wolltest Junggesellenabschied.
Genau. Wäre jetzt einmal eine Frage. Ich glaube, mir fährt jetzt nicht direkt aus dem Kopf zumindest kein Hochzeits- oder Junggesellenfilm ein oder Serie, die in Prag spielen. Mhm. Ob das noch so ein Ding ist? Oder ob in Prag dann irgendwie ganz viele Filme damit spielen. Ja. Dass
in Amerika auf jeden Fall Las Vegas, oder?
Da
fährt man nach Las Vegas, das ist Prag von Amerika.
Ganz, ganz klar. Und da wäre natürlich der eine berühmte Junggesellenabschiedsfilm. Das ist ganz schön schwieriger, ich muss mir da was Kürzeres für überlegen. Also natürlich Hangover. Ist eigentlich, glaube ich, dann so einer der Filme, die das mal auch wenn es davor schon eigentlich Tausende gab, aber irgendwie hat Hangover es nochmal geschafft, nochmal so eine kleine kulturelle Marke irgendwie zu setzen.
Ja.
War ja irgendwie damals schon eine große Komödie, die noch zwei große Fortsetzungen bekommen haben. Aber es gibt ja noch so und so viele mehr mit Brautalarm, Girls Night Out und noch viele, viele mehr. Promising Young Woman ist auch so ein Film, das nochmal auch einen ganz interessanten Twist dem Ganzen gibt, weil er da zumindest am Ende die Hauptfigur einen Junggesellenabschied besucht. Und das ist ja so ein bisschen Promising Young Woman, so ein bisschen American Psycho mit einer Frau, wenn man ganz, ganz billig runterbrechen möchte. Also eine Person, die sich rächen möchte, auf eine eher untypische Art und Weise. Jetzt nicht so viel bei American Psycho wirklich als Serienkillerin, aber knapp dran vorbei, sage ich mal. Und sich dann quasi an einer Person beim Junggesellenabschied rächen möchte und das Ganze dann noch einen kleinen Twist nimmt. Mhm. Auch sehr interessant dargestellt. Aber den Film, den ich da besonders erwähnen möchte, ist Palm Springs. Mhm. Das ist auch ein Film, der ist irgendwie zur perfekten, unperfekten Zeit erschienen. Mhm. Kurz vor der Corona-Pandemie ist dann ein Film über eine Zeitschleife erschienen. Und ich glaube, wenn irgendeine Art von Filmgenre das Gefühl einer Pandemie und dass man eingesperrt jetzt in Anführungszeichen, dass man jeden Tag irgendwie zu Hause sind und ungefähr immer das Gleiche erlebt und irgendwie keine Angebote mehr irgendwie sonst hat, irgendwie einfangen kann, dann sind es irgendwie Zeitschleifenfilme, weil sich dann irgendwie die Zeit ganz komisch dreht und dehnt und wieder kürzer, wieder länger wird. Und das ist ein Zeitreisefilm irgendwie perfekt. Deswegen war Palm Spring damals, wo der erschienen ist, an Anfang 2020 irgendwie so eine kleine Indie-Überraschung. Ich glaube, der hat wahrscheinlich gar nicht so viel eingespielt, weil es keiner sehen konnte.
Ja.
Aber zumindest dann bei den Streaming-Anbietern vielleicht halbwegs erfolgreich war. Zumindest war das mein Eindruck. Und dort geht es halt um eine Hochzeitsfeier, wo dann zwei Personen, das ist ein bisschen der kleine Twist, nicht wie bei sonstigen Zeitschleifefilmen, dass es eine Person ist, die in der Zeitschleife lebt, sondern zwei. Und später lernen wir noch, es sind drei tatsächlich, die alle, die ja immer wieder die gleiche Hochzeitsfeier erleben. Und die Hauptperson Niles und Sarah sind jetzt nicht die Personen, die heiraten, sondern Freunde bzw. Verwandte des Hochzeitspaars. Deswegen, die Hochzeit spielt an sich auch gar nicht so die riesen Rolle, ist natürlich trotzdem für die Charaktere sehr wichtig, weil die sich beide natürlich sie müssen sich verändern, sie stecken quasi in einer Sackgasse und dafür steht dann auch die Zeitschleife beziehungsweise auch die Hochzeit, weil dass die Personen auf der Hochzeit auch eine gewisse Rolle spielen dabei, dass sie so feststecken und sie müssen sich quasi von Personen lösen und jetzt entscheiden, ich entwickle mich mal weiter. Da ist natürlich die Zeitschleife als auch eine Hochzeit können das sehr gut symbolisieren, aber der Film ist wirklich eine super sympathische Komödie, die dann natürlich auch sehr schön damit spielt, dass man dann irgendwann diese Hochzeit auswendig kann.
Ja.
Und das ist vielleicht auch so ein Gefühl, was vielleicht viele kennen, die schon auf vielen Hochzeiten waren.
Ja.
Die ähneln sich ja auch auf gewisse Art und Weise und immer wieder auch die gleichen Muster, die gleichen Regeln, die gleichen Spiele, die gemacht werden.
Ja.
Und da ist Palm Spring durch seine Zeitschleifenmechanik und Erzählweise kann das nochmal sehr schön kondensieren und verdichten.
Ja. Das würde auch tatsächlich so ein bisschen meinen, also diese Junggesellengeschichte und so, die würde auch tatsächlich meine These vom Anfang ein bisschen stützen, dass die Hochzeit das Ende ist oder oft als das Ende dargestellt wird. Weil sozusagen der Junggesellen-Linnenabschied als das letzte Mal Freiheit und danach ist man ja gefangen. So, ne? Das ist ja auch ein antiquiertes Bild.
Deswegen sind dann auch diese Junggesellenfilme auch häufig so chaotisch und so überdrehte Komödien, wo ganz crazy Sachen passieren, weil die Leute jetzt endlich noch mal ihre Sau rauslassen.
Die Sau rauslassen, genau. Ja, klar. Lässt sich halt gut erzählen. Ne?
Ja. Ich meine, Brautalarm, Girls Night Out, erste Hangover sind ja auch gute Komödien, streckenweise auf jeden Fall. Deswegen, da steckt ja auch viel Comedy-Potenzial, weil man einfach, da ist im Prinzip alles möglich. Ich meine, bei Girls Night Out mit Scarlett Johansson, da ist dann quasi, dass ein Stripper einfach stirbt. Ja. Und dann halt die Junggesellen dann irgendwie diese Leiche entfernen müssen.
Haben wir übrigens einen Spoiler-Alarm? Nee, aber das bei Hochzeit ist das ja eigentlich
also
klar.
Also bei Girls Night Out ist das quasi die, in den ersten 20 Minuten, passiert. Okay. Und das ist quasi auch im Trailer schon erzählt, weil das ist quasi die Prämisse.
Ja.
Was kann bei so einer Junggesellenabschied alles schiefgehen? Deswegen wollte
ich
jetzt mal nicht spoilern.
Ja. Ich habe auch, eine schöne Komödie. Also deswegen da auf jeden Fall Spoiler, aber auch bei den anderen. Ne? Ich meine, wenn man Filme, wo es um Hochzeiten geht. Hochzeit steht ja, wie gesagt, oft am Ende.
Ja.
Ich habe auch eine schöne Komödie, aber anders als diese. Nicht so eine, ich sag mal, Hau-drauf-Komödie, sondern eine sehr klassische Komödie. Nee, klassisch. Und zwar Komödie ist ja eigentlich, also eine klassische Komödie ist ja eigentlich so ein wie soll ich sagen, Verwirrspiel. Ne? Die einen wissen von dem anderen nicht und eigentlich könnte man es, wenn man einfach nur miteinander redet, könnte man diese ganzen Sachen mal ausräumen und dann hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst, aber macht man natürlich nicht und deswegen, ne? Es gibt ja auch eine tragische Komödie und so weiter. Aber ich habe eine schöne und zwar Mama Mia. Ist,
eins oder zwei?
Eins.
Das ist ungewöhnlich, die meisten Leute finden den zweiten besser.
Was?
Tatsächlich.
Ja. Ich überhaupt gar nicht, allein schon der Musik wegen.
Okay.
Und
der zweite hat Cher.
Ja, der zweite hat Cher, aber die hat auch. Und Cher hat auf jeden Fall Autotune.
Aber die hat Cher Autotune. Die hat Autotune erfunden, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Stimmt. ich finde den ersten tatsächlich besser. Ist eine schöne Komödie. Auch damals schon irgendwie, als sie rauskam, fand ich die schon gut. Auch ich glaube, damals war es noch nicht cool, das zu sagen. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wann kam der? 2015? Doch, da war es schon cool. Nee, Quatsch, früher. Deutlich früher.
Früher, ja, so 2009?
2009, ja, da war es noch nicht cool, das zu sagen. In unserem Alter sozusagen. Nee, tolle Komödie mit Amanda Seyfried in der Hauptrolle. Und die will ja eigentlich heiraten. Das ist ja sozusagen der Ausgangspunkt der Geschichte. Sie und ihr Dude, wie hieß denn der noch gleich? Sky. Sie heißt ja Sophie und er heißt Sky.
Sky und Sophie.
Und ist dünne Figur. Aber die wollen heiraten. Und sie lädt sozusagen alle ein. Ihre Mom. Die gespielt wird von Meryl Streep. Total toll gespielt. Und die drei Dudes, die ihre Väter sein könnten.
Aber wir
drei.
Wissen es nicht.
Weil ihre Mutter hatte natürlich ein bewegtes Leben. Und darum geht es im Prinzip in dem ganzen Film. Also sie spricht dann auch mit jedem, baut zu jedem eine Beziehung auf. Sind auch ja total bekannte Schauspieler hier.
Colin Firth
und
Pierce Brosnan
und der dritte.
Und Stalin Skarsgård.
Ja. Ja. Tolle Schauspieler alle. Und sie lernt die ein bisschen besser kennen. Dann zu noch die großen Hits von ABBA, die hat der zweite Teil natürlich leider nicht. Die ganz
Weil großen. Sie natürlich am Anfang alles verpulvert haben.
Ja, genau. Aber und am Ende, und das ist der große Plot-Twist, im Prinzip heiraten sie gar nicht. Sondern ihre Mutter. Also sie quasi spontan entscheiden sich Sophie und Sky dazu nicht zu heiraten und doch erstmal lieber um die Welt zu reisen und sich besser kennenzulernen, was eine gute Idee ist, wenn man sich nicht so sicher ist. Aber man ist ja schon einmal zusammengekommen und deswegen hat ihre Mutter die alte Liebe wieder entdeckt und Donna und Sam.
Das ist dann aber ein Film, der es dann aber zumindest sehr gut auf den Punkt bringt, dass halt so eine Hochzeit bringt ja wirklich die Familie, auch die entfernte Familie und die entfernte Familie wieder zusammen.
Ja, ja, ja.
Und dort treffen Charaktere aufeinander, die schon lange nicht mehr aufeinander getroffen sind.
Die vielleicht auch nicht so gerne aufeinander treffen.
Und vielleicht auch nicht so gerne. Und da passieren manchmal komische Dinge. Und das ist dann durch diesen erzählerischen Kniff alleine, dass man halt nicht weiß, wer ist der Vater. Und da sind drei Personen. Und die streiten sich natürlich noch alle auch noch um die Gunst von Meryl Streep. Deswegen bringt das immer sehr schön auf den Punkt.
Hast du noch eine Hochzeit?
Ja, ich habe noch eine Hochzeit, weil tatsächlich, also ich bin jetzt neuerdings auf Letterboxd. Das ist eine gute Seite, um mal zu sammeln, was man alles schon
geguckt hat.
Da kann man alles chronologisch mal ordnen, was man wann gesehen hat und das dann auch anhand von 5 Sternen bewerten und so. Das ist eine coole Plattform für Filmleute und alle, die das irgendwie dieses Medium lieben. Und da ist dann kann man auch Listen erstellen irgendwie von meinen Lieblingsfilmen, wo ein Tiger auftritt. Und da gibt's natürlich haben Leute auch gemacht meine Lieblingshochzeitsfilme.
Ja.
Deswegen war das immer so ein gutes Recherchetool, auch ein kleiner Tipp, wenn man das mal nutzen will, weil da Leute schon die sehr sehr viel Ahnung auch haben, dann halt auch aus den 50er Jahren irgendwelche Komödien noch hervorholen. Deswegen ist das auch ein guter Recherchepool. Und da ist tatsächlich ein Film häufiger aufgetreten, den ich nicht kannte, der aber irgendwie ganz interessant aussah, klang. Von 2008 mit Anne Hathaway in der Hauptrolle.
Ja.
Ihre erste Oscar-Nominierung war das tatsächlich Rachels Hochzeit.
Okay.
Sagt ihr dir das?
Also ich habe ihn nie gesehen, aber ich, Recherche, als ich gelesen habe, auch häufiger habe ich den Titel gelesen.
Okay. Ja. Gut, ich hatte vorher auch gar nicht und dann wirklich so häufig genannt, dass ich dachte, noch mal reingucken. Und dann wurde der nämlich auch von Jonathan Demme inszeniert. Das ist der Schweigende Lämmer gemacht hat.
Ah, okay.
Und, und der war in den 90ern, der übelst groß, hat ja auch neben Schweigende Lämmer, ich glaube, was schon sein Meisterwerk, glaube ich, kann man so sagen, aber danach hat er ja Philadelphia gemacht mit Tom Hanks, auch ein großer Oscar-Film. Ja. Und quasi Rachel Hochzeit ist auch so ein typische Oscar-Drama. Recht kleiner Film trotzdem, wo Anne Hathaway schon die bekannteste Schauspielerin ist. Also die anderen kennt man durchaus, aber sie ist schon die bekannteste. Aber ansonsten relativ klein, aber mit den ganz großen Gefühlen, mit den großen Streitszenen auch, wo viel geheult wird, wo viel gestritten wird, wo man halt eine Oscar-Nominierung für bekommt.
Ja.
So ein Film ist das. Auch interessant, der wurde auch so sehr digital gedreht. Also auch einer der Filme, die sogar kaum künstliches Licht haben. Also total das Gegenteil von Clued, den wir ja letztens besprochen haben. Der total ganz bewusst mit Licht arbeitet, auch mit starken Kontrasten. Da ist Rachel Hochzeit hat quasi so einen Digitalkamera-Look, wo alles auch so aussehen soll wie ein Home-Video, was man irgendwie aufgenommen hat, halt eine Hochzeit aufnimmt. Und das, so das Dramaturgische hieran ist, dass halt Anne Hathaway spielt Kim. Und Kim ist alkoholsüchtig und befindet sich eigentlich gerade in einer Entzugsklinik. Und eigentlich mitten gerade in ihrem Entzug, aber ihre Schwester heiratet. Und sie wird halt für ein paar Tage aus ihrem Entzug entlassen, um halt um ihr diese Hochzeit beizuwohnen und quasi auch als Trauzeuge, als erste Trauzeugin zu dienen, ihrer Schwester. Und das ist zum einen natürlich schon mal eine krasse Ausgangslage mit dieser Vorgeschichte, aber diese ganze Familie ist quasi, befindet sich noch in einem Art Überwindungsphase, in einer Phase der Trauer, weil halt es auch ein großes Ereignis gab. Der jüngste Bruder dieser Familie ist halt gestorben, wo halt Kim auch eine gewisse Rolle gespielt hat. Und dieses ganze Drama, dieses ganze Schlimme, dieses Traumata ist eigentlich noch gar nicht verarbeitet. Und dann hast du halt zum einen das, dann kommt halt die alkoholsüchtige, drogenabhängige Kim irgendwie zurück. Und halt diese Hochzeit, die eigentlich total schön sein soll.
Ja.
Und da ist natürlich Probleme sind vorprogrammiert. Und was dieser Film, also ich fand ihn jetzt schon ganz gut, ganz interessante Ausgangslage, aber er ist halt doch ein bisschen sehr klassisch Hollywood, wo es sich halt packt und sagt, jetzt spür was, fühl was.
Das
finde ich, manchmal ein bisschen zu krass gewesen, ein bisschen zu over, so top, aber ich kann trotzdem sehen, dass das Leute sehr feiern. Und was der Film auf jeden Fall halt gut hinbekommt, ist halt auf einmal Charaktere hier wieder aufeinandertreffen, die sich seit Monaten oder Jahren halt nicht gesehen haben und die jetzt auf einmal, obwohl es eigentlich ja um eine Hochzeit geht, eigentlich ja über Vergangenes sprechen, weil das haben die noch gar nicht aufgearbeitet, was dort passiert ist. Weil die Schwester, die heiratet, die hat halt so eine Hassliebe zu ihrer kleineren Schwester, weil sie schon die kleinere Schwester immer im Mittelpunkt aufgrund ihrer Drogenabhängigkeit. Sie hatte dadurch halt gar keine eigene Kindheit, weil halt immer der Vater sich immer um die drogenabhängige Schwester gekümmert hat.
Auch irgendwie so ein Plot, den man kennt, oder?
Den kennt man auch, ne? Sie ist so ein bisschen halt neidisch. Die muss sich trotzdem als große Schwester um ihre kleinere Schwester ja trotzdem kümmern.
Ja.
Und irgendwie muss man das noch ausmachen. Der Vater hat halt auch noch nicht den Tod des Sohnes überstanden, ist trotzdem so liebesbedürftig und will eigentlich sich, dass alle sich vertragen, aber kriegt es natürlich nicht hin. Und das ist natürlich dann ein großer Ausgangspunkt. Und zum anderen, also das ist zum Beispiel ein großer Punkt, halt, dass dann auch diese Streitigkeiten, was auch interessant ist, weil dann halt Tage vor dieser Hochzeit halt irgendwie noch so Testläufe durchlaufen, wie so diese Hochzeit dann ablaufen wird. Und deswegen sind halt auch viele Personen halt in diesem Familienhaus anwesend, die sonst eigentlich nie da sind. Und wenn die Personen sich dann streiten, irgendwie die Schwestern, dann sind irgendwie immer noch ein paar Onkels oder so anwesend oder irgendwie der Bräutigam oder irgendwie der Schwager des Bräutigams, die eigentlich gar nichts dort normalerweise zu suchen hätten. Die sind irgendwie da und wissen gar nichts, was sie jetzt sagen sollen, weil halt dieser Riesenschreit auf einmal vonstatten geht. Und das ist auch irgendwie so eine ganz weirde Ausgangslage, dass so eine Streitigkeit stattfindet, obwohl da gerade noch 10 andere Leute im gleichen Haus sind und irgendwie gerade ein Geigenspieler gerade probt, was er dann spielen wird bei der Hochzeit. Das heißt, das zeigt noch mal, wie künstlich irgendwie diese Hochzeiten sind. Das wir alle müssen jetzt darauf vorbereiten, aber irgendwie sollte diese Hochzeit jetzt noch nicht gar nicht stattfinden, weil die haben gerade andere Probleme. Das ist zum einen interessant und diese Hochzeit selbst ist so ein bisschen, ich habe die nicht so ganz verstanden, weil die ist zum einen sehr christlich geprägt, sehr weißchristlich. Der Mann der Schwester, die heiratet, kommt aber hat so einen jamaikanischen Hintergrund, deswegen kommt daher auch was.
Ja.
Und dann ist sie aber total indisch. auch geprägt. Und ich habe nie verstanden, woher jetzt dieser indische Aspekt kommt. Also es wurde auch nicht groß erklärt, hat vielleicht auch seine Bewandtnis, dass die Familie irgendwie auch einen indischen Background hat. Okay. Aber das war irgendwie so ein Mischmaß aus christlich, jamaikanisch und indisch, der irgendwie so passiert ist. Vielleicht fanden sie es auch einfach cool. Also die haben sich auch so indisch angezogen, hat auch so indische Musik wird gespielt, indisches Essen gibt es zum Beispiel. Das finde ich auch ganz interessant, wie auch so ein Mischmasch der Kulturen hier stattfindet. Mhm. Ist irgendwie auch ganz schön, vielleicht auch auf jeden Fall. Und ganz interessant.
Oder kulturelle Aneignung, oder weiß es nicht so genau.
Deswegen, ich will es dem Film vielleicht auch nicht vorwerfen, aber könnte man vielleicht durchaus, weil zumindest die Familie jetzt von Kim, die ist eigentlich schon klassisch amerikanisch weiß. Deswegen, aber gut. Who knows? Aber ich müsste das mal so erwähnt haben. Und was der Film zumindest, was ich nicht ganz so gelungen fand, aber auch ganz interessant, man merkt mehrmals, dass Jonathan Demme so Fan von diesem Home-Video-Look ist und manchmal so die Handlung total in den Hintergrund rückt und dann ja einfach nur was zeigt. Dann hast du irgendwie so eine 5-Minuten-Szene, wo einfach nur eine Tanzszene ist bei dieser Hochzeit. Und eigentlich sonst nichts passiert. Oder es gibt so eine Szene vor der Hochzeit, wo dann so das große Familienessen ist, wo die beiden Familien sich kennenlernen und natürlich jeder eine Rede hält. Rede. Und das sind irgendwie echt 6 oder 8 Reden hintereinander, wo irgendeine Oma noch mal was sagen muss.
So schlimm wie bei der echten Hochzeit.
Wirklich. Und ich weiß nicht, ob Jonathan Demme das bewusst wollte, dass es mich nervt, aber es hat mich irgendwann genervt. Aber ich glaube, er wollte eigentlich, weil die sagen natürlich alles so was Schönes, alles Liebesbekundungen und wie toll alles ist. Mich hat es ein bisschen genervt. Ich glaube eigentlich, der Film wollte es ein bisschen herausstellen, wie schön es doch ist. Weil ich habe nicht so ganz mitbekommen, den Moment, wo es sich eigentlich nerven sollte. Ich glaube, das war eher unbewusst, dann ist das passiert. Aber zumindest auch ganz interessant, dass er das Film auch sehr herausstellt, wie viele Reden es eigentlich auch gibt bei Hochzeiten oder vor Hochzeiten.
Ja.
Ist ja auch ein ganz interessanter Film.
Ja.
Trotzdem.
Eine habe ich noch, weil ich habe natürlich meinen obligatorischen Anime noch offen. Und da
ist interessant, weil japanische Hochzeiten, sind die anders?
Traditionelle Hochzeiten sicher. Es gibt aber, habe ich letztens gehört, vielleicht können wir es mal in die Shownotes verlinken, ich hatte letztens mal irgendwo ein Feature, ich glaube im Deutschlandfunk gehört, in Japan gibt es gerade einen Trend, da kann man auch buchen, so eine Nachstellung von europäischen Hochzeiten. Richtig pompös mit weißen Kleidern und was weiß ich. Scheint gerade ein Trend auch auf Instagram zu sein. Und der Witz ist, da wird dann nicht geheiratet.
Sondern
man kann das einfach buchen, damit man das mal gemacht hat.
Also quasi eine richtig fancy Party.
Vor allem für Frauen, weil Japan hat ja hat erstmal ein großes demografisches Problem.
Und auch Gleichstellungsproblem.
Und ein Gleichstellungsproblem, was auch dazu führt, dass Frauen keine Lust haben mehr zu heiraten, weil oft bedeutet es, also kann man nicht alles über einen Kamm scheren, aber wenn man sich das kulturelle Gefüge in Japan anschaut, dann ist es oft so, dass erwartet wird, ist bei uns ja teilweise auch so, aber glaube ich ein bisschen lockerer, dass erwartet wird, wenn geheiratet wird, dass die Frauen dann ihre Karriere zurückstellen, an den Nagel hängen und sich um die Kinder kümmern und wenn sie Karriere machen wollen, beides machen.
Ja.
Und da haben natürlich viele Frauen gar keinen Bock mehr drauf. Und dann gibt es jetzt aber mittlerweile wohl Angebote, wo man sich dann sozusagen mal als Hochzeit fühlen kann. Und dann macht man das einfach mal so in Kirschblüten, schön ein paar Fotos für Instagram. Und dann,
Das ist eigentlich auch ein schönes Kommentar auf die Gesellschaft wieder, was für einen Wert die Hochzeit eigentlich hat, die eigentlich nur zur Außendarstellung dann wirklich da ist, dass man sich halt irgendwie gut fühlt, dass man es auf Instagram teilen kann.
Vielleicht, dass man das ist auch ein spannender Punkt für Hochzeiten. Mhm. Ne? Hier.
Also die Instagramisierung auch von Hochzeiten auf jeden Fall, was vieles auch, glaube ich, auch noch heute nur noch existiert, so von der Aufmachung her, damit es eben toll aussieht auf Bildern, aber sich danach vielleicht einmal das Fotoalbum anschaut von der Hochzeit und sonst nie wieder.
Und 20.000 Euro. 25.000 Euro ausgegeben.
Ja. Also, Wenn es gut läuft.
Deswegen,
das ist auf jeden Fall auch.
Also,
aber
ich wollte zum Anime, Anime. Also, Anime tatsächlich relativ, was heißt wenige Hochzeiten, es ist genreabhängig. Und im verbreitetsten Anime-Genre Shonen gibt es halt relativ wenig Hochzeiten. A, weil es halt oftmals Kinder sind, B, weil Liebesgeschichten nicht auserzählt werden. Oder halt gar nicht so richtig, noch nicht auf dem Punkt sind. Da ist dann die Hochzeit immer eher sowas, wo man peinlich berührt ist, wenn man darauf angesprochen wird. Aber eine der Big Three, es gibt ja 3 große Anime-Serien, die aus den ich weiß gar nicht, ob sie in den 90ern, eine davon schon in den 90ern losging oder frühe 2000er auf jeden Fall. Jetzt fliegt hier gerade eine Taube irgendwie durch die Bäume. Die Big Three, also Bleach, One Piece und eben Naruto. One Piece läuft ja noch. Bleach, glaube ich, hat jetzt auch eine neue Staffel bekommen nach langer Pause. Naruto ist abgeschlossen nach 500 Folgen. Aber läuft als Boruto noch weiter. aber die große Hochzeit sozusagen in einem Film, The Last Naruto The Movie, wo sie schon älter sind, wo endlich Naruto heiratet.
Und zwar, ach, das ist schon ein großer Plotpoint immer, dass er, wann heiratet er denn endlich?
Naja, ich sag mal so, es gibt ja eben da auch nicht auserzählte Love-Stories, Crushes und was weiß ich, wie ich es gerade schon angedeutet habe in Naruto. Wir haben natürlich Naruto, der am Anfang zumindest in Sakura verliebt ist, und wir haben Hinata, die einen absoluten Crush auf Naruto hat, und die beiden finden dann auch zueinander und heiraten dann. Und das ist einfach nur eine ganz große Hochzeit, die natürlich zur Kirschblüte, ich habe vorhin, glaube ich, Lindenblüte gesagt, weil es ja übelst nach Linde riecht gerade, richtig dolle. Wir sitzen schon zu lange hier. Und die Kirschblüten auf jeden Fall da eine wichtige Rolle spielen. Sasuke ist natürlich nicht dabei. Der ist noch, schickt aber sozusagen Telegramm, kann man sagen. Ist jetzt nicht irgendwie eine ganz besondere Hochzeit, sondern ist einfach das große Romance-Finale von 500 Folgen Anime, würde ich sagen.
Dafür, also damit man einen guten Schlusspunkt hat.
Ja. Und dann macht man natürlich weiter, weil man kann ja noch Geld mit dem Franchise verdienen. Und dann hat man eben Boruto gestartet, wo es um Narutos Sohn geht, der natürlich... Naruto und Hinata, der hat, glaube ich, auch noch eine Schwester. Ich habe es nicht weitergeguckt. Also das als Endpunkt und als Anfangspunkt. Also da ist die Hochzeit dann doch nicht das Ende, sondern der Start für eine neue Serie.
Aber gut, aber es ist ein guter Wendepunkt, wo man halt eins, ja, was auffangen kann, was andere...
Und was Neues anfangen kann.
Was Neues beginnen kann. Deswegen. Ja, also ich hätte höchstens sonst nur noch so auf ganz, was ich zumindest in einem Blockbuster-Film eine ganz... ganz coole Idee fand, mal eine Hochzeit zu erzählen, war in Fluch der Karibik 3. Ja. Weil da, oder quasi, obwohl doch, dass die ganze Hochzeit quasi während des Finalkampfes stattfindet, während sich gerade zwei Schiffe in einem Strudel, in einem Wasserstrudel befinden und quasi um das Schicksal der Welt kämpfen.
Ja.
Während Davy Jones und die Flying Dutchman gegen die Black Pearl quasi im Duell ist, während dieses Ganze, wo sich der ganze Film quasi dann auch dramaturgisch irgendwie auflösen muss, ist dann auch noch zwischen Will und Elizabeth heiraten noch während dieses Kampfes und schreien sich quasi zu, willst du mich heiraten? Ja. Ist hier ein Captain anwesend, der uns heiraten kann? Ja.
I remember.
Okay, dann machen wir das jetzt schnell. Und dann während sie quasi ihr Ehegelübnis aussprechen, kämpfen sie und töten sie die Meeresmenschen von Davy Jones und so. Ja. Und das ist super bescheuert natürlich.
Aber cool inszeniert.
Aber cool inszeniert. Ne? Und,
muss man
und so hat
sagen,
man noch diese ganze eh schon Blockbuster- Expansion, Explosion an Schauwerten hat man auch noch dramaturgisch noch mal aufgewertet und eigentlich noch, was willst du danach noch machen? Also wie krasser kann eine Hochzeit aussehen? Ja. Eigentlich nicht. Und deswegen fand ich das schon auch so eine schöne Zuspitzung irgendwie. Muss man erstmal die Idee haben, das dann auch so durchziehen. Deswegen fand ich das eigentlich auch ziemlich cool.
Ja. Sind wir durch mit dem Film, oder? Warst du schon mal bei so einer ganz schlechten Hochzeit? Gut, ich weiß jetzt nicht mehr, ich war sicherlich als Kind schon mal irgendwie bei einer Hochzeit von Verwandten, das war bestimmt auch nicht so mega toll, aber bei mir war es bis jetzt eigentlich immer ganz akkurat, glaube ich, überlege.
Also bei mir, ich war auch die meisten Mal noch gut.
Ja, dieses Jahr stehen bei mir zumindest noch zwei an auf jeden Fall, also wir sind ja auch gerade, ne, in dem Alter wird viel geheiratet, ja, wir sind in Vorbereitung, das stimmt, spannend auch zu sehen, wie unterschiedlich die Herangehensweisen an Hochzeiten sind. Im Film auf der einen Seite, das haben wir, glaube ich, bewiesen, aber auch im wahren Leben.
Ja. Ich meine, was Filme ja ganz und Serien auch gut hinbekommen, den Stress halt rüberzubringen von Hochzeiten, den man sich machen kann oder auch viele machen, weil es natürlich viel zu planen ist. Deswegen, das kann man ja auch sehr gut auch auf 24 Bilder pro Sekunde brennen, dieses Gefühl.
Ja. Also aus meiner Sicht weiß ich nicht genau, ich finde immer so, ob man sich, klar, ne, für viele ist das ein total schöner Tag, aber ich beobachte auch immer mit Sorge, bei manchen Menschen sind auch immer, also natürlich, das kann man alles nicht verallgemeinern, aber ich beobachte bei manchen Menschen, wie sie sich so arg unter Druck setzen, damit mit der Erwartungshaltung an diesen einen Tag, wo ich dann immer denke, boah, wenn ihr euch damit mal nicht, also mal keinen Gefallen tut einfach.
Ja, weil das ist eigentlich nicht wert.
Tja, naja, aber gut. Das... Müsst ihr alles selber.
Das müsst ihr alles selber. Das ist euer Geld.
Ihr müsst ja auch nicht heiraten. So, richtig, das ist ja auch keine, also es ist ja auch nicht, es ist ja auch nicht.
Oder
das
halt muss man, total unprätentiös, ja, heiraten.
Ne? Oder genau. Das muss man halt auch sagen, ne? Eine Hochzeit ist weder Endpunkt noch Anfangspunkt. Es muss gar kein Punkt sein, wenn, ja, das für euch nicht, wenn das für euch nicht bei, in eurer Beziehung, ja, nicht in Frage kommt, dann müsst ihr das ja auch gar nicht machen.
Geht, ja,
auch
kann gut ohne. Kann ja einfach einen Kasten Bier hinstellen.
Kannst, ja, ja, eben. Ich glaube, das machen wir jetzt auch mit dem Kasten Bier. Das finde ich ganz gut. Haben wir noch irgendwie News?
Eine Kleinigkeit. Ja. Also ganz interessant ist, dass immer mehr große Hollywood-Franchise-Blockbuster floppen an der Kinokasse. Wäre zumindest auch ein gutes Thema, wäre das mal. Ja. Aber jetzt ist auch Indiana Jones 5 dazugekommen. Rat des Schicksals. Sieht bisher danach aus, als ob er sein gigantisches allein Herstellungsvolumen, Budget von ungefähr 300 Millionen US-Dollar, ja, was er gekostet hat, nicht einspielen kann. Also, oh, der hat nicht mal das bisher geschafft.
Ja.
Und das ist schon für einen Film, Franchise-Film wie, ja, Indiana Jones und für Disney schon eine herbe, ja, Niederlage.
Sind das vielleicht schon die ersten Ausläufer von dem, was wir öfter schon, ja, vorausgesagt, ich meine, haben?
Auch Ant-Man war auch nicht so erfolgreich. Flash, ja, auch nicht so erfolgreich. Dafür wiederum war dann Guardians of the Galaxy 3, ja, war mega erfolgreich wieder in den Kinokassen. Also, ja, es ist jetzt nicht generell, dass die alle floppen, ja, aber es ist, nicht erste, mehr, ist kein, ja, Automatismus mehr.
Das, ja, ja. Wobei man auch sagen muss, dass Indiana Jones extrem an Attraktivität verloren hat. Komplett. Ja. Also der letzte Film war ja schon echt furchtbar schlecht.
Ja.
Hier Königreich
des Kristallschädels
irgendwie, ja, und boah, ich weiß
auch nicht, also
das hat auch so einen angestaubten Flair.
Ich glaube, das hat Disney auch total unterschätzt. Das ist halt klar, die Boomer kennen das noch und die haben das noch damals im Kino geschaut, aber welcher junge Kinozuschauer, also
für mich
will sich einen 80-Jährigen anschauen, wie, ja, er mit Peitsche versucht, ja, irgendwie irgendwas zu reißen.
Ich habe die zwar gesehen, ich habe die zwar fast alle gesehen, aber das hat mein Leben nie richtig tangiert, muss, ja, ich sagen.
Deswegen, ich glaube, dass, also Indiana Jones ist, glaube ich, wirklich einfach schon lange tot,
ja,
und quasi hätte wirklich in der Zeit bleiben sollen.
Ja.
Und ich glaube, dann auch ohne Harrison Ford, man kann es natürlich noch mal ohne ihn versuchen zu verjüngen. Mhm. Aber es wurde auch mal gesagt, eigentlich kann das nur er. Und man kann es ja auch einfach mal sein lassen. Und es ist, glaube ich, ganz schön, wenn das zumindest das letzte Signal war, auf jeden Fall, die Marke kann man jetzt auch mal sein lassen.
Ja.
Mal gucken, wie es dann bei den Superheldenfilmen irgendwann mal aussieht. Ja. Ich denke mal, noch ein paar werden schon noch erfolgreich sein. Aber man merkt es auch an einigen Serien, der Marvel-Serien, die auch nicht so reinhauen, wo ich mir auch nicht vorstellen kann, dass das sich lohnt. Da kam es auch letztens jetzt, auch jetzt unabhängig davon, Amazon, also der jetzige Amazon-Chef ist ja nicht mehr Jeff Bezos, sondern Jeffrey, kann das sein, dass er Jeffrey heißt?
Ja, naja,
zumindest der Boss hat jetzt, der hat jetzt mal bei der Filmsparte mal nachgefragt, hey, warum ist denn das eigentlich so scheiße teuer? Weil allein hier, ich weiß nicht, ob du Citadel gesehen hast, das ist die zweiteuerste Amazon-Serie nach Rings of Power, also die Herr-der-Ringe-Serie. Die war halt so eine Spionage- Geheimagenten-Serie, die auch so den ganzen Globus quasi umspannen soll. Und die hat auch alle irgendwie 250 Millionen gekostet, die erste Staffel.
Ja.
Und war wohl nur einmal, eine Folge war wohl nur mal in den Top 10 für eine Woche.
Oh.
Und ansonsten nur Disney- und Netflix-Filme halt und Serien in dieser Zeit. Also nie geschafft, mal irgendwie erfolgreich zu sein. Und die ist auch komplett vergessen worden, diese Serie. Und das ist schon krass, wie so viel Geld, ne? 250 Millionen für eine Serie. Und dann guckt immer gar keiner.
Ja.
Das ist schon. Und jetzt war auch, dass Disney haut jetzt auch einen Film, einen Science-Fiction-Film raus. Der vor 2 Monaten ist ja bei Disney Plus erschienen.
Mhm.
Und den hauen sie jetzt wieder komplett von den Streaming-Anbietern komplett gelöscht. Auch wieder aufgrund von Steuergründen. Das kann man ja nicht als Verlust anrechnen, diesen Film. Aber dafür musste er halt von allen Plattformen verschwinden. Und der ist halt erst vor 2 Monaten erschienen. Ja. Und der hat irgendwie auch 50 Millionen gekostet. Und das ist schon recht krass, wie jetzt die Schere da angezogen wird.
Ja, also ich meine, dieses Geld ausgeben geht nicht unendlich so weiter, glaube ich. Ja. Das sieht man ja jetzt auch bei allen Angeboten, die jetzt entweder komplett pleite gehen oder die Preise erhöhen müssen, ja, genau. Die Frage ist, es gab noch ein kleines Skandälchen. Ich glaube, es ging um Barbie.
Ach so, wegen,
es gab nämlich, China spielt wieder eine Rolle und Barbie.
Und Vietnam.
Und Vietnam. Wir haben nämlich in dem neuen Barbie-Film offenbar eine Karte, wo eine gestrichelte Linie eingezeichnet ist, auf einer Weltkarte, die im Hintergrund zu sehen ist, die nicht ganz unpolitisch ist. Oder sein könnte. Man weiß
es
nicht genau.
Es gibt ein Bild bisher schon, was für eine Karte das sein könnte. Und es ist halt so eine Fake wie ein Kind
wie von einem Kind gezeichnete Weltkarte
ist. Und deswegen weiß man nicht, ob diese Punkte und diese Strichliste wirklich damit das gemeint ist oder eben nicht. Aber zumindest wird es von der vietnamesischen Filmbehörde irgendwie so gedeutet. Aber das ist dann, wie gesagt, so ein Streitpunkt, dass halt China sagt, uns gehört dieses Meer, da müssen wir mal, was genau der Name ist, das südchinesische Meer ist es, glaube ich.
Ja, ja.
Das sagt quasi China, das gehört uns alles, mehr oder weniger. Aber und Vietnam, Taiwan und so, die sagen so, Leute, da ist auch ein bisschen unser Hoheitsgebiet. Und mit dieser gestrichenen Linie zeigt man quasi an, das gehört alles zu China. Und das ist nicht der erste Film, der darüber stolpert. Ich hatte darüber auch mal eine Folge gemacht oder das mal angesprochen, welche Macht China mittlerweile hat und welche Narrative die mittlerweile durchdrücken können, wo es dann mal darum ging, dass in den 90er Jahren so drei Filme erschienen sind oder zwei Filme erschienen sind, die sich sehr China kritisch geäußert haben und dass es dann auch viel Stress gab und das mittlerweile nicht mehr möglich wäre bei der Stellung, die China mittlerweile hat. Und da gab es auch einen Animationsfilm, der vor einigen Jahren erschienen ist, der genau das Gleiche passiert ist, auch mit dieser gestrichenen Linie.
Neun-Strichlinie heißt sie ja sogar.
Neun-Strichlinie, genau. Ja. Das war irgendwie so ein Yeti-Film, glaube ich, so ein Animationskinderfilm, wo auch im Hintergrund einfach so eine Karte zu sehen war. Da ist so ein bisschen einiger, war zumindest eine geografische Karte, war eindeutig zu identifizieren. Jetzt bei dem Barbie-Film sieht es eher nicht danach aus, aber ist schon trotzdem krass, wie dann so ein kleines Detail im Hintergrund.
Wobei natürlich, wenn man sich das Bild so anguckt, ne, dann sieht man einen kindlich gezeichneten Kontinent, wo Asia draufsteht und dann einfach eine Linie mit 9 Strichen dran gezeichnet. Ist das schon komisch.
Ist schon komisch, warum jetzt diese Linie? Deswegen, das ist vielleicht dann schon. Und das ist dann auch ein bisschen komisch, dass das keinem aufgefallen ist, weil es ist, wie gesagt, echt nicht das erste Mal, dass zumindest man hätte fragen können, hey, könnte man das auch so deuten, dass man zumindest irgendein China-Experten, sollte, glaube ich, eigentlich heutzutage zumindest mal ein Consultant da sein. Guck mal, jetzt haben wir einen Hasen hier.
Oh, jetzt kommt hier ein Hase auf uns zu. Das kann doch nicht wahr sein.
Es ist ein Hase. Mach ein Foto.
Der wird immer wieder, den habe ich jetzt hier schon öfter gesehen, aber der wird immer...
Krass, der ist echt zutraulich, ne?
Das ist, glaube ich, nicht so gesund für den Hasen.
Also ich bisher
also ich meine, wir sind jetzt nicht gefährlich, aber...
Aber es gibt natürlich Leute, die dann einfach sagen...
Vielleicht hat er auch Tollwut. Ey, ohne Scheiß, wir stellen euch...
Ich hab mich mal damit beschäftigt, seit 2006 gab es keinen Tollwutfall mehr in Deutschland. Das ist sehr ungewöhnlich.
Wir stellen euch mal, guckt mal bitte auf filmmagazin.audio, wir stellen euch mal ein Foto von dem Hasen da rein, der war wirklich nah. Was ist los? Aber Mann, du bist ein Hase, sei ein bisschen schreckhaft. Okay, ich will dir nicht vorzuschreiben, wie du zu sein hast, okay? Aber bitte sei nicht so zutraulich, auch nicht zu Autos. Okay, das war, glaube ich, jetzt der Schlusspunkt.
Ich glaube auch, der Hase hat uns auch, glaube ich, auch wollte uns mitteilen.
Jetzt reicht es auch wieder, wir sind schon wieder bei fast einer Stunde.
Oha.
Na dann, heiratet schön.
Ja.
Und wir hören uns dann nächste Woche.
Mhm. Ciao, ciao. Macht's gut, tschüss.